Hallo und herzlich willkommen zur Folge 79 von Absolut Relativ, deinem Podcast für Herzensbildung. Heute möchte ich mit dir nochmal intensiver darüber sprechen, was es mit dem Schweigen auf einem solchen Vipassana-Kurs auf sich hat, besonders da das Schweigen für viele wohl der abschreckendste Aspekt ist. Vor dem Kurs habe ich immer von meinem Schweigeseminar gesprochen, aber es ist tatsächlich viel mehr als das und selbst das Schweigen ist viel mehr als nur ein Schweigen. Edle Stille nennt man es, wenn man auf keine Art zu kommunizieren versucht, also nicht nur nicht spricht, sondern auch keinen Blickkontakt und keine Zeichensprache einsetzt. Man tut quasi so, als wäre man ganz alleine dort, ganz für und mit sich. Alleine, aber dabei zu keiner Zeit einsam. Mir hat es gut getan, das Zimmer mit drei weiteren Frauen in meinem Alter zu teilen, obwohl wir uns auch im Zimmer an die edle Stille gehalten haben und uns so erst am letzten Tag, an dem die Stille zumindest mal außerhalb der Meditationshalle aufgehoben wird, austauschen konnten. Es ist eine der wertvollen Erfahrungen, die man bei Vipassana macht, einander ohne Worte kennen und schätzen zu lernen. Sicher, bevor es losgeht, hat man etwas Gelegenheit, sich auszutauschen, aber da mein Zug 2 Stunden Verspätung hatte, haben wir vielleicht 50 Worte gewechselt, was gerade dafür gereicht hat, zu klären, wie wir heißen, ob wir nachts das Fenster auf- oder zulassen, wer einen funktionierenden Wecker dabei hat und ob jemand von uns schnarcht. Alleine, aber nicht einsam auch deshalb, weil es immer die Möglichkeit gibt, die Assistenzlehrer oder Betreuer um Rat zu fragen. Egal, ob es sich dabei um etwas Banales wie »Ich habe meine Zahnpasta vergessen« oder etwas Ernstes wie »Ich schaffe das hier einfach nicht« handelt. Es gibt auch spezielle Interviewzeiten mit den Meditationslehrern. Ich habe sie nicht genutzt, aber mir sagen lassen, dass sie sehr wertvoll sind und man gute, wenn auch sparsame Impulse bekommt. Falls du dich auch fragst, was so eine edle Stille mit der Stimme macht – ich war total überrascht, dass ich nach 10 Tagen ad hoc wieder so sprechen konnte, als ob ich nie geschwiegen hätte. Zumindest was meine Stimmbänder anging. Emotional fiel mir persönlich der Übergang nicht ganz so leicht. Und ich bin sehr froh und finde es wirklich vernünftig, dass sie einem dieses stufenweise wieder Ankommen in der Welt da draußen ermöglichen. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre aus der Stille direkt zum trubeligen Bahnhof gelangt, das hätte mich wahrscheinlich ziemlich überfordert. So konnte sich aber eine Betreuerin, die die Lage direkt richtig erkannt hat, meiner annehmen und danach habe ich mir meine Zimmernachbarin geschnappt, sodass wir uns erstmal 1:1 bei einem Spaziergang austauschen konnten. Das heitere Geplapper, das überall einsetzte, war zwar wunderschön, aber uns einfach zu schnell, zu viel. Und übrigens, unser Zimmer 14 hat nach wie vor Kontakt, denn so eine Zeit verbindet auch oder gerade, weil sie wortlos war. Wir Menschen kommunizieren ja auf viele verschiedene Arten, natürlich verbal mit der Stimme, aber auch über Mimik und Gestik. Alle drei Arten werden durch die edle Stille unterbunden. Ich war im Vorfeld sehr gespannt, wie ich darauf wohl reagieren und damit klarkommen würde und war erstaunt, dass mir das nicht nur leicht fiel, sondern sogar richtig gut tat. Und das, obwohl ich ja auf meiner Arbeit fast nonstop spreche. Ich habe eine Theorie, woran das liegen könnte und vielleicht interessiert sie dich. Wenn nicht, dann musst du jetzt ausmachen. Über Sprache beeinflussen wir andere und lassen uns beeinflussen. Die einen nutzen Sprache dabei mehr zum Senden von Botschaften, also als Mittel, ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen Ausdruck zu verleihen. Die anderen nutzen Sprache mehr zum Empfangen von Botschaften, also um zu erfahren, was andere von ihnen brauchen. 3-mal darfst du raten, zu welcher Sorte ich gehöre. Bei meinem Beruf ist das auch gar nicht so schwer zu erraten. Meine Theorie ist einfach und wahrscheinlich auch viel zu stark vereinfacht, aber vielleicht trotzdem hilfreich. Menschen, die eher Empfängertypen sind, empfinden die Stille tendenziell als wohltuend. Schweigen bedeutet dann, keiner stellt Ansprüche an mich, ich muss hier niemandem gerecht werden. Menschen, die aber eher Sendertypen sind, empfinden die Stille tendenziell als bedrohlich. Für sie bedeutet Schweigen, ich kann mein Umfeld nicht mehr instruieren, ich muss mich also um mich selber kümmern. Dazu passt auch, dass ich, wenn ich von den 10 Tagen Schweigen erzähle, im Wesentlichen 3 Reaktionen bekomme. Erstens, warum tut man sich sowas bitte an? Würde ich niemals machen. Zweitens, ui, Respekt, aber dafür hätte ich zu viel Angst. Und drittens, gib mir mal den Kontakt, das könnte was für mich sein. In Kategorie 2 war ich 19 Jahre lang, als ich immer mal wieder mit dem Gedanken spielte, aber mich aus verschiedenen Gründen, Angst, keine Zeit, Beziehung zu instabil, Kind zu klein, nicht dazu durchringen konnte. Kategorie 1, so spekuliere ich, sind eher Sendertypen, die gut für sich selber sorgen, indem sie ihr Umfeld mit einbeziehen, und das meine ich mitnichten negativ. Ja, und Kategorie 3 sind eben eher die Empfängertypen, die ihre Bedürfnisse in der Stille überhaupt erstmal wahrnehmen lernen. Um ein paar andere Begriffe zu nennen, die Empathen, die mit dem großen inneren Kritiker, die Pleaser oder Introvertierten unter uns. Trotzdem finden sich auf dem Seminar Menschen aus beiden Gruppen 1 und 3, und zwar wiederum im Wesentlichen aus 2 Beweggründen. Entweder aus Neugier oder aus Verzweiflung bzw. einer Krise heraus. Manche leiden unter körperlichen Beschwerden und wünschen sich eine Lösung, andere unter seelischen. Es sind auch Menschen dort, die eine Sucht überwinden möchten. Wieder andere haben Beziehungsprobleme, stehen an einem beruflichen Scheideweg oder haben selbst ein therapeutisches Interesse. Es ist wirklich sehr bunt gemischt. Es finden sich Menschen in allen möglichen Lebenslagen dort. Zwar bietet Vipassana tatsächlich eine machbare und funktionierende Lösung für viele dieser Anliegen, aber eher als Beiprodukt. Zum Beispiel werden viele psychosomatische Leiden, und das sind meines Erachtens nach viel mehr, als wir das bisher definiert haben, im Zuge dieser Selbsterfahrung überwunden. Aber das ist nicht das eigentliche Ziel. Vipassana will den Menschen den Weg aus jeglichem Leiden weisen und holt sie dafür genau da ab, wo sie gerade stehen. Um zurück zum Thema edle Stille zu kommen. Sie dient im Grunde genommen dem Meditierenden zum eigenen Schutz und größtmöglichen Benefit innerhalb der 10 Tage. Und so verhält es sich im Wesentlichen mit all den Regeln, die für diese Dauer gelten. Die edle Stille bewahrt uns zum Beispiel vor zu viel mentalem und emotionalem Lärm, indem sie uns und die anderen zügelt. So bleiben wir bei uns, lassen uns durch die Erfahrungen anderer nicht verunsichern und belasten uns und andere nicht mit unnötigen Themen. Außerdem kann dank der edlen Stille im wahrsten Sinne auch niemand besonders von sich reden machen. Selbst Inszenierung ausgeschlossen. Durch die edle Stille spielt sich keiner in den Mittelpunkt. In diesem Punkt sind dann alle gleich. Sie hilft auch, die moralische Grundregel, rechte Rede wirklich einzuhalten. Und das ist gar nicht so einfach. Schließlich spricht der Mensch viel, wenn er den Mund aufmacht, und nur wenig davon ist wirklich nützlich. Damit uns also all das nicht ständig aus dem Konzept bringt, braucht es die edle Stille. Weitere Regeln, die eine gute Arbeitsatmosphäre schaffen, sind die räumliche Trennung von Männern und Frauen über die gesamte Schweigezeit hinweg. Alle anderen Geschlechtskategorien werden respektvoll gebeten, sich für die Dauer der 10 Tage einer der beiden Geschlechter anzugliedern. Keine auffällige, eng anliegende oder freizügige Kleidung. Die Kleidung soll funktional, bequem und bedeckt sein, wie Vipassana ist schließlich kein Schaulaufen. Keine intensiven Gerüche, weder in Form von Gewürzen im Essen, meditieren mit Knoblauchfahne ist für alle Beteiligten kein Vergnügen, noch in Form von Parfums, Deodorants oder Shampoos. Keine anderen, wie auch immer gearteten Praktiken oder Rituale, die den Geist oder Körper in irgendeiner Form trainieren. Also auch kein Sport, kein Yoga, keine Gebete. All das wird für die Dauer des Kurses hinten angestellt und kann selbstverständlich danach wieder wie gewohnt aufgenommen werden. Das hat folgende Gründe. Erstens soll man der Technik ja eine faire Chance geben und eine Vermischung von Methoden würde dem nicht wirklich gerecht werden. Und zweitens können die Lehrer bei einer Vermengung von Methoden nicht mehr abschätzen, wie der Mensch reagiert und was dann zu tun ist. Ich glaube, es wird ziemlich deutlich, dass das Maß an Interaktion auf ein absolutes Minimum reduziert wird. Was den schönen Effekt hat, dass man erstmal merkt, wie sehr man sich sonst von anderen abhängig macht und dann lernt, sich selbst zu regulieren. Was für eine wertvolle Erfahrung, die ich jedem Menschen nur wünsche. Als mir das erste Mal in einer Meditation dort spontan die Tränen kamen, war es eine neue Erfahrung, damit einfach nur zu sein. Keine Fragen, kein sich mitteilen oder erklären müssen, nichts, was das Weinen am Laufen hält oder unterbricht, kein externer Trost. Einfach in die Natur gehen und den Tränen ihren Lauf lassen. Oftmals konnte ich gar nicht genau benennen, warum ich geweint habe, nur dass es lösende Tränen waren, so als würde etwas von mir abfallen. So habe ich auch gelernt, mich selbst zu trösten. Eine weitere Erfahrung der Selbstregulation war die, ohne Lob und Tadel auszukommen. Da lernt man dort eine ganz neue Technik und bekommt keine Rückmeldung, ob man das nun gut macht oder total auf dem Holzweg ist. Kein direktes Feedback. In den ersten Tagen bin ich deshalb total geschwommen und mit dem Schwimmen kamen die inneren Widerstände und Selbstzweifel. Was mache ich hier überhaupt? Das bringt doch alles gar nichts. Die anderen scheinen nicht solche Probleme zu haben wie ich. All meine alten Muster kamen mit einem Mal wieder hoch. Sich vergleichen müssen. Sich selbst runterputzen. Falscher, übertriebener Ehrgeiz. Zu viel Härte mit sich. Angst zu scheitern. Wobei ich gar nicht recht wusste, was in diesem Kontext scheitern und was Erfolg wäre. Eigentlich wusste ich noch nicht einmal, was genau mein Ziel war. Ich hatte mich überraschen lassen wollen und nun saß ich hier. Neu war, dass ich mit all diesem Gedanken- und Gefühlschaos still sein musste. So konnte ich all das in Ruhe beobachten, mir selbst zuhören und mit der Zeit das Verständnis schenken, das ich mir sonst von außen erhoffte. Und schließlich habe ich begonnen, eine Orientierung in mir zu finden. Was tut mir gut und wie viel davon? Was brauche ich jetzt? Es hat sage und schreibe 4 Tage gedauert, bis ich in der Meditation ein gutes Maß für mich gefunden hatte und sogar 7, bis ich mir einen eigenen Rhythmus erlaubte. Dieser Kurs geht nicht ohne Grund 10 Tage, sag ich dir. Schließlich habe ich auch erkannt, dass Vergleiche nur in einem einzigen Punkt Sinn machen. Um zu sehen, dass es geht. Um sich ein Beispiel zu nehmen an jemandem, der es geschafft hat. Um diese Qualitäten, die dazu geführt haben, auch in sich selbst zu entwickeln und ganz sicher nicht, um sich selbst oder andere herabzuwürdigen. Dazu noch eine lustige Anekdote zum Schluss von der heutigen Folge. Am letzten Tag kam die junge Frau, die in der Meditationshalle immer den Platz hinter mir hatte, auf mich zu und sagte, ihr seid ja wohl voll die Pros. Ihr, damit meinte sie mich und meine beiden Sitz- und Zimmernachbarinnen. Wieso? Fragte ich. Ihr habt die 10 Tage so locker durchgezogen, als wäre es nichts, wie gerade ihr da gesessen seid. Da habe ich mich im Vergleich total schlecht gefühlt. Ich musste lachen. Wenn du wüsstest, wie ich mich gequält habe. Aber wenn's dich tröstet, ich habe genau das Gleiche über die 2 vor mir gedacht. Ja. Man hat halt nur vorne Augen, die eigentlich ja bei der Meditation auch schön geschlossen bleiben sollen. So, jetzt weißt du ein bisschen mehr, aber noch lange nicht alles. Deshalb machen wir nächstes Mal irgendwo da weiter. Und zum Abschluss noch, mögen alle Wesen ihre innere Wahrheit erkennen, frei und glücklich sein und möge mein Leben diesem Ziel dienen. Wir hören uns. Bis bald und tschüss.